Der gesunde Menschenverstand, der Wählerwille, die Mitte. Nicht erst seit den Ereignissen und der Kommunikation rund um die Thüringenwahl werden bestimmte Begriffe und Wörter ja gefühlt inflationär verwendet und dadurch fast schon ihrer Bedeutung beraubt.
Die Mitte ist offenbar ein Paradebeispiel dafür, denn alle wollen in der Mitte stehen. Vielleicht auch, um eine Wanderung nach rechts zu kaschieren. Die Mitte scheint irgendwie für alle Belange reizvoll und deshalb zugleich auch ausgetreten.
Doch nun ist es ja so, Redeweisen und Sprache prägen nun mal unser Denken und unsere Wahrnehmung der Welt. Brauchen wir also neue Sprachbilder im politischen Diskurs? Und wie sollten Medien und Journalisten damit umgehen?
Zusammen mit Eckehard Felder, Professor für Linguistik an der Universität Heidelberg, wollen wir uns die aktuelle politische Kommunikation genauer anschauen und haben ihn zunächst nach eben dieser Mitte gefragt. Was ist das eigentlich, die Mitte? Und was macht sie so attraktiv?
Die politische Mitte ist in Deutschland offensichtlich hochattraktiv. Wenn wir einen Beleg für diese These ins Feld führen wollen, müssen wir uns nur daran erinnern, dass Gerhard Schröder 1998 den Wahlkampf gegen Helmut Kohl mit dem Slogan »Die neue Mitte« gewonnen hat. Das heißt, die Mitte war vorher besetzt von CDU, CSU, vielleicht auch noch FDP. Und die Strategie war eindeutig, man gewinnt nur in der Mitte eine Wahl. Da war schon jemand, deswegen musste die Mitte mit dem Attribut neu als eine neue Mitte definiert werden. Warum ist es in Deutschland so? Das heißt, hieß bisher immer, dass wir keinen Hang zu den Extremen haben. Ich glaube, Lenin war es, der gesagt hat, in Deutschland würde eine Revolution daran scheitern, dass die Revolutionäre erstmal eine Bahnsteigkarte lösen wollen. Es scheint in unserem Naturell zu liegen.
Also letztlich am Anfang stand vielleicht dann die Marktforschung sogar, wo die SPD erkannt hat, die neue Mitte zu definieren, könnte uns helfen, Wahlen zu gewinnen.
Ja, es gibt in der sogenannten Politolinguistik, also die Linguistik, die sich mit Sprache und Politik beschäftigt, schon Vorläufer in die 70er Jahre. Da hat damals Kurt Biedenkopf erkannt, wenn er der SPD, die 1969 die Wahl gewonnen hat, auch mit einem schönen Slogan, wir wollen mehr Demokratie wagen, dass man wieder die Hoheit über die Wörter erhalten muss. Insofern hat Sprache und Politik und Strategien in den Wahlkampfzentralen eine lange Tradition. Man muss Hochwertwörter besetzen und hofft dann, dass diesen Hochwertwörtern möglichst viele Wähler folgen.
Was genau sind denn Hochwertwörter? Was verstehen wir darunter?
Hochwertwörter sind Wörter, die eigentlich nicht umstritten sind. Nehmen Sie so ein Wort wie Generationengerechtigkeit. Egal, welche Politik Sie machen, Sie können nicht sagen, Generationengerechtigkeit ist mir egal. Im Gegenteil, Sie müssen Ihre Politik kompatibel mit dem Hochwertwort Generationengerechtigkeit machen. Nur dann haben Sie eine Chance. Hochwertwörter sind unstrittige Wörter im Vergleich zu Fahnenwörter. Fahnenwörter kann man sich vorstellen wie eine Flagge, die steht für eine Partei. Soziale Gerechtigkeit, ein Fahnenwort der SPD, Umweltschutz, ein Fahnenwort der Grünen, Leistungsgesellschaft oder Freiheit, einem Fahnenwort der FDP, vielleicht auch der CDU. Das sind Wörter, die wir prototypisch mit politischen Richtungen verbinden.
Glauben Sie, es ist wichtig für Journalistinnen und Journalisten, sich dieser Art von Wörtern bewusst zu sein? Also, dass es Hochwertwörter gibt, dass es Fahnenwörter gibt, die auch eben eine bestimmte Agenda verfolgen?
Ja, das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, weil bei Hochwertwörtern könnten Sie als Journalisten den jeweiligen Politikern nochmal auf den Zahn fühlen und fragen, ob jetzt dieses ohne Zweifel positive Konzept, wie jetzt dem der Generationengerechtigkeit, ob das wirklich kompatibel ist mit einer Politik, die meinetwegen eine Verschuldung in der Kommune favorisiert oder dergleichen. Sie können also über die Wirkung der Wörter nochmal dezidierter und gezielter die Schwachstellen der Politiker eruieren.
Und Fahnenwörter sollte ich dann als Journalistin, Journalist möglichst vermeiden, die einfach so zu übernehmen?
Nö, vermeiden nicht. Das sind wichtige Orientierungswörter. Die sind jetzt nicht schlecht. Als Linguist neige ich ja eher zur Beschreibung. Es ist nur so, dass bestimmte Wörter, nehmen Sie so ein Wort wie vielleicht früher Heimatvertriebene. Das war so ein klassisches Wort der CDU. Das hat natürlich bei manchem, der dann nicht der CDU nahestand, Emotionen ausgelöst. Das heißt, es ist für Sie als Journalisten wichtig, dass vielleicht bestimmte Wörter Emotionen auslösen und eine unbefangene Rezeption kaum möglich ist. Und wenn man das weiß und das in Rechnung stellen kann, ist das Interview gegebenenfalls anders zu führen.
Wir würden gerne noch auf ein paar andere häufig verwendete und einem ja fast natürlich erscheinende Begriffe schauen, analytisch schauen. Wir haben am Anfang schon über die Mitte gesprochen. Vielleicht können wir noch mal etwas genauer über die bürgerliche Mitte sprechen. Auch so ein Buzzword, was man immer wieder liest, auch im Zusammenhang mit speziellen Parteien.
Ja, bürgerliche Mitte ist letztlich ein Versuch, das Wort Mitte zu präzisieren. Bei dem Wort Mitte, und das haben Sie ja schon angesprochen, wird durch einen inflationären Gebrauch natürlich auch eine gewisse Enthüllung, eine Entleerung tritt damit ein. Und das wissen die Politiker. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man wählt einen neuen Ausdruck. Das hat den Nachteil, dass die Hörer, die Wähler das erstmal erkennen müssen, dass das neue Wort X für das alte Wort Y für mehr oder weniger das gleiche steht. Das ist immer ein bisschen riskant, da brauchen sie lange Zeit, bis sich das etabliert im Sprachgebrauch. Einfacher ist, ein Attribut vorne dran zu stellen, wie in dem Fall bürgerlich. Und das ist ja erstmal neutral konnotiert oder vielleicht sogar positiv konnotiert. Der Staatsbürger, der ist in aller Regel bewusst, er ist engagiert. Das heißt, es ist ein Versuch der Aufwertung mit diesem Adjektivattribut bürgerlich, die Mitte, welche droht entleert zu werden durch den häufigen Sprachgebrauch, diese zu präzisieren, nachzujustieren, könnte man auch sagen.
Wenn solche Begriffe also dann eben schon sinnentleert scheinen, brauchen wir dann eine neue Sprache, um also diesen Begriffen mit in anderer Form wieder Leben einhauchen zu können?
Nein, wir brauchen kommunikationsaufgeklärte Bürger. Dass mit häufigem Gebrauch Wörter an Bedeutung verlieren, kennen wir auch im Alltag. Überlegen Sie sich, wie Sie nach einer langjährigen Beziehung noch mit Sprache Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner authentisch echt Gefühle zeigen wollen. Die Worte sind schon sehr oft gebraucht worden. Es ist ein ganz normaler Vorgang, ob im Alltag bei Paaren oder in der Politik. Man darf nicht die Sprache schlagen für etwas, was sie selber als Medium nicht leisten kann. Die entscheidende Frage ist die Politik, die von den jeweiligen Gremien gemacht wurde, kompatibel mit den versprochenen Worten?
Und inwieweit sehen Sie da Medien und Journalistinnen in der Pflicht, als eine Art Übersetzer auch zu dienen?
Ja, das ist eine Pflicht. Allerdings, das klingt jetzt so sehr moralisierend und oberlehrerhaft, weil ich genau weiß, dass diese Vermittlungen ausgesprochen schwierig stattfinden. Also mir fällt noch ein, als die Privatsender aufkamen, hieß es, der Experte soll das deutsche Steuersystem in 2 Minuten erklären. Dann hat er was versucht, den einen war es zu oberflächlich und den anderen war es zu abgehoben. Das meine ich auch mit kommunikationsaufgeklärten Bürgern. Man muss auch realistisch sehen können, was in bestimmten Formaten jetzt vermittelbar ist, damit man nicht den Politiker für etwas abstraft, wofür er nichts kann, und auch aber das Medium Sprache nicht abstraft für etwas, was es nicht kann. Wir brauchen also klare semantische Wettkämpfe, nennen wir das auch. Wir müssen schauen, dass verschiedene Richtungen ihre sprachlichen Formationen deutlich machen, und dann kann der Bürger ein bisschen abgleichen zwischen Sprache und Politik.
Wenn ich Sie als Sprachwissenschaftler anspreche, gibt es denn ein Wort in der Berichterstattung oder in der aktuellen politischen Diskussion in der letzten Zeit, was Ihnen besonders aufgefallen ist?
Ja, in der letzten Woche, nee, sogar in dieser Woche, das Wort Wählerwille. Da sehe ich ein gewisses Problem drin. Nicht, dass ich das jetzt für ein schlimmes Wort finde. Das ist in der Homogenisierung. Wir haben in Thüringen im Landtag mit diesen Parteien und mit den Prozentzahlen, die allen bekannt sind, eine komplexe und vielschichtige Situation. Und wenn man jetzt sagt, aber der Wählerwille ist doch eindeutig, dass Herr Ramelow doch eigentlich gewählt werden müsste, oder der Wählerwille ist eindeutig, dass Herr Ramelow nicht genügend Stimmen mit den 3 Parteien zusammenbekommt, dann ist der einzelne Bürger manchmal natürlich auch verärgert, weil jetzt durch die Singularisierung und Homogenisierung in einem einzelnen Singular-Wählerwillen eigentlich die Vielschichtigkeit und die Komplexität nicht angemessen zum Ausdruck kommt. Oder wenn Theresa May sagt, Großbritannien soll dem Wählerwillen folgen und austreten. Wir wissen, es war 49-51%. Dann sind solche Homogenisierungen problematisch.
Also von Ihnen auch der Appell, mit der Sprache präzise umzugehen.
Präzise, bewusst, vorsichtig, naja, und vor allen Dingen natürlich auch nicht beleidigend. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Und wenn wir aber nochmal auf den Wähler zu sprechen kommen, was er denn will, da hat sich ja in Thüringen beispielsweise auch gezeigt, dass man da durchaus offen auch der AfD beispielsweise gegenübersteht. Das geht ja auch damit einher, dass also bestimmte Begriffe dort anders bewertet werden, normalisiert worden sind. Ist das, wenn ich Ihnen richtig folge, auch einfach der normale Lauf der Sprache, an den wir uns dann gewöhnen müssen? Dass also Rechte eben auch Begriffe kapern?
Kapern, das war schon immer so. Nehmen Sie doch mal das Wort Volk. Bertolt Brecht hat 1935 gesagt, man sollte nicht Volk sagen, sondern Bevölkerung. Also im Kontext des Nationalsozialismus im Exil. 1989, wir sind das Volk, war das eine Leitwährung für den Sturz der DDR-Regierung. 2013, 14, 15 hat die AfD, wir sind das Volk, für sich okkupiert. Wir kommen nicht weiter, wenn wir es am Wort selber objektivieren wollen. Wir müssen schauen, in welchen Kontexten die Wörter oder die Slogans verwendet werden. Das ist ganz normal und kritisch miteinander umgehen und um die Wahrheit ringen. Aber in den Worten finden wir letztendlich nicht die Wahrheit. Es sind Angemessenheitsfragen.